Bis 2021 hat Inge Müller-Dassau als Lehrerin für Chemie und Biologie an einem Gymnasium in Schleswig-Holstein unterrichtet. Die Corona-Zeit war für sie, wie für so viele, eine Zäsur. Sie stand den Auswirkungen der Corona-Politik kritisch gegenüber und musste feststellen, wie sich die Beziehung innerhalb der Lehrerschaft und auch zu den Schülern durch diese Ereignisse mehr und mehr veränderte und das nicht zum Guten. Ihre Erfahrungen stehen wohl stellvertretend für die vieler und wir sprechen heute über diese Erfahrungen. Guten Tag, Frau Müller-Dassau.
Guten Tag.
Bevor wir über die turbulente Corona-Zeit sprechen, können Sie uns ein Bild davon vermitteln, wer Sie als Lehrerin vor der Corona-Zeit waren? Sie sagen von sich selbst, Sie waren ein angesehenes Mitglied des Kollegiums, Sie haben Referendare ausgebildet. Wie sah denn Ihr beruflicher Alltag aus und die Beziehung zu den Kollegen?
Ja, die Beziehung zu den Kollegen war intakt. Das heißt, ich wurde häufig angesprochen bei fachlichen Fragen, da meine fachliche Kompetenz außer Frage stand. Und ich hatte auch freundschaftliche Beziehungen im Kollegium. Ich habe mich zu der Zeit auch immer im Lehrerzimmer aufgehalten und war in guten Kontakt mit den Kollegen. Die Referendare habe ich erfolgreich ausgebildet. Die haben mich auch geachtet und vor allen Dingen meine fachliche Kompetenz geschätzt. Ich habe auch Quereinsteiger, ich weiß jetzt nicht, ob Quer- oder Seiteneinsteiger betreut, was aber nicht so erfreulich war, weil dort auch Leute aus fremden Berufen in den Lehrerberuf eingestiegen sind und vollkommen falsche Vorstellungen hatten vom Beruf eines Lehrers. Also einer von denen hatte immer glatt gesagt, also Wochenende, da würde er nicht arbeiten, das steht ihm als Erholungszeit zu. Und mit dieser Einstellung kann man als Lehrer nicht so wahnsinnig weit kommen. Ja, ansonsten gibt es da eigentlich nicht mehr viel dazu zu sagen. Ich habe mich auch wohlgefühlt an der Schule. Zu den Schülern habe ich immer schon ein distanziertes Verhältnis gehabt. Also ich habe nicht versucht, mich in die Gruppe der Schüler mit zu integrieren, sondern tatsächlich als lehrende Person gesehen. Und auch die Schüler haben das geschätzt.
Und dann hat sich das alles irgendwann verändert. Sie haben im Vorgespräch geschildert, wie und wann das begann. Es ging um das Korrigieren von Abiturklausuren in einer, wie Sie es genannt haben, postfaktischen Zeit. Sie haben da ein paar Sachen nicht mehr so zusammengebracht für sich selbst. Was hat Sie damals in dieser Situation mit diesen Korrekturarbeiten von Klausuren so frustriert?
Also diese Frustration kommt eigentlich erst jetzt. Also das ist so ein Fazit, was ich aus der Zeit ziehe. Ich bin eingestiegen tatsächlich in diese Corona-Problematik, weil ich eben zu der Zeit auch schon eine Abiturklausur für ein Profilfach vorbereitet habe. Das heißt, ich habe mich beschäftigt mit der Corona-Impfung und bin da schon auch in Theorie darauf gekommen, dass das wohl keine so gute Idee ist, sich impfen zu lassen. Und da lief ja dann auch diese Geschichte, dass man sozusagen den Lockdown schon so ein bisschen vorbereitete. Und der Bruch in meiner Einstellung und Situation kam, als Frau Dr. Merkel im Fernsehen verbreitete, wir kümmern uns um Ihre Gesundheit. Da habe ich gleich gedacht, seit wann? Na, also das war eigentlich so der Bruch. Und da bin ich dann angefangen, ja, alternative Literatur auch zu lesen. Und eingestiegen bin ich dann mit diesem Buch von Clemens Awey. Habe dann auch sofort von Professor Bakhti ein Buch gelesen. Und das war ja dann der Anschluss dazu, dass ich mal diese Positiven, die immer vermeldet wurden, nachgerechnet habe, nach der sogenannten Vierfeldmethode, und bin dann einfach darauf gekommen, dass diese Zahlen so nicht stimmen können, beziehungsweise dass die sehr unwahrscheinlich sind, weil bei einer niedrigen Prävalenz eben die Falsch-Positiven beim PCR-Test aufgrund seiner Sensitivität und Spezifität wahrscheinlicher sind. Das heißt, unter diesen 1% Positiven, die man da vermeldet hat im Sommer, waren auch noch ganz viele Falsch-Positive. Und das habe ich dann über das Verteilernetz des Lehrerkollegiums veröffentlicht, zusammen mit einer persönlichen Aussage, wo ich eben gesagt habe, das war dann schon nach dem Lockdown, dass das nicht die Art von Beruf ist, die ich gewählt habe und dass ich gerne möchte, dass man das anders handhabt, weil das so einfach nicht funktioniert. Das war dann eigentlich der Punkt, an dem ich dann vom Kollegium gecancelt wurde.
Sie haben also Ihre Erkenntnisse nicht einfach für sich behalten, sondern Sie haben sich an das Kollegium gewandt, unter anderem mit mathematischen Berechnungen, mit Ihrer Beurteilung. Wie sahen denn die Reaktionen genau aus? Wie ist man Ihnen danach begegnet?
Ja, das ging dann ja schon so los, dass ich im Vorwege der Veröffentlichung einen Mathematiklehrer gebeten habe, da mal drüber zu gucken. Mathematik, ich bin da zwar affin, aber ich bin ja nicht studiert und habe gedacht, der kann jetzt mal gucken, ob ich da in irgendeiner Form einen Fehler gemacht habe. Und der hat sich geweigert. Also der ist gar nicht an diese Rechnung gegangen und hat dann gesagt, das willst du doch nicht unterrichten. Und das war ja gar nicht meine Intention, sondern ich wollte einfach nur in die Diskussion bringen, dass die Werte, die dort gegeben worden sind, vielleicht nicht so ganz der Realität entsprechen, weil sich da ganz viele Falschpositive unter aufhalten. Das hatte Professor Bakhti auch in seinem Buch geschrieben oder irgendwann mal gesagt, dass das im Rauschen der Falschpositiven noch ist, diese 1%, die dann da als Positive auftauchen. Und da war ich ja noch fest der Meinung, dass Argumente zählen und dass eben dieses Jahr war ja mit Quellen belegt und auch richtig berechnet, dass das zählt, aber das zählte gar nicht mehr. Und die Kollegen haben mich von da an als Schwurblerin abgetan, also in diese Region Covidiot getan. Und plötzlich war eben meine fachliche Kompetenz in Frage gestellt und gar nicht mehr aktuell.
Sie sagen, Ihre Qualifikation wurde in Frage gestellt. Ging es auch noch darüber hinaus, dass Sie in dem Sinne wirklich auch anders behandelt wurden in der Gegenwart von Kollegen, dass man anders mit ihnen umgegangen ist?
Ja, man hat, also so wie bei der Cancel Culture, sich nicht mehr getraut, mit mir zu reden und hat mich nicht mehr gegrüßt und auch die Maske immer demonstrativ aufgesetzt oder auch die Fenster aufgerissen in meiner Gegenwart, um zu zeigen, die Maßnahmen sind alle vollkommen richtig, wir stehen dahinter und du bist hier irgendwie, das, was du dazu sagst, das ist Geschwurbel, das müssen wir nicht ernst nehmen. Ich habe dann auch vom Direktor, der hat mir sozusagen eine Ermahnung gegeben und gesagt, für diese Belange ist der Schulverteiler nicht gedacht. Also er hat praktisch gesagt, das hätte ich gar nicht über dieses Netz verteilen dürfen, obwohl es schon vorher auch Kollegen gab, die darüber verteilt haben, zum Beispiel mal zum 5G-Netz oder zu der Handystrahlung oder wie auch immer. Aber hier hatte ich das Verbot bekommen, für solche Dinge das Verteilernetz zu benutzen.
Hatten Sie denn das Gefühl, dass Sie wirklich völlig alleine sind mit Ihren Fragen, mit Ihren Zweifeln oder dass es auch Kollegen gab, die sich einfach nicht getraut haben, sich zu äußern?
Ja, das habe ich, aber ich denke mir, die kann ich an meinen Fingern abzählen. Es werden nicht mehr als 10 sein. Bei einem weiß ich genau, dass der in anderen Bereichen sich auch schon über alternative Medien informiert hat, den habe ich vorher auch immer für einen Schwurbler gehalten, aber habe jetzt mitbekommen, dass er mit manchen Dingen, die er so gesagt hat, gar nicht so Unrecht hatte. Und ich hatte eben auch noch 2 Kolleginnen in der Chemie, die zwar nicht meiner Meinung waren und nicht meiner Einschätzung, die mich aber weiterhin geachtet haben und auch mit mir diskutiert haben. Also die anderen haben ja auch gar nicht mit mir gesprochen, nicht mit mir diskutiert. Wir haben keine Argumente ausgetauscht.
Sie haben im Vorgespräch auch erwähnt, besonders schmerzhaft neben dem Verlust Ihrer fachlichen Reputation in den Augen Ihrer Kollegen sei eben das Gefühl gewesen, dass Sie Ihre Schüler nicht mehr schützen konnten. Wie meinen Sie das genau? Wovor wollten Sie die Schüler schützen?
Ja, bei mir war das ja so, dass ich ja parallel zu der Impfung gearbeitet habe und hier ging ja schon die Diskussion um die Impfung los Und ich hatte auch einzelne Schüler, die im Vorwege sich haben impfen lassen, die über irgendeinen Trick an die Impfung gekommen sind. Zu diesem Zeitpunkt waren sie ja noch nicht dran. Da waren ja erstmal die Älteren und die in den medizinischen Berufen dran. Und es bahnte sich eben ja schon an, dass diese Impfung, das hatte ja auch Frau Merkel dann irgendwann mal gesagt, erst wenn die Impfung funktioniert und eingeführt wird, dann könnte die Lage sich verbessern und diese ganzen Maßnahmen könnten gelockert werden. Und da hatte ich eben schon Angst, weil ich vorhergesehen hat, natürlich hypothetisch, weil da gab es ja noch keine Studien, dass diese Impfung schädlich ist. Das war mir klar. Und das ist ja auch eine Sache, wo ich fachlich gearbeitet habe und wo ich das wusste, das war keine Meinung. Also ein Fakt oder zumindest eine begründete Hypothese, die ich hatte. Und ich wollte die Schüler davor schützen, dass sie sich diese Impfung nehmen. Und auch Kollegen.
Sie waren dann so isoliert im Kollegium. Sie haben sich aber auch bewusst dagegen entschieden, Ihre Zweifel im Unterricht zu thematisieren. Was war der Grund dafür?
Ja, das war der Grund, dass ich gemerkt habe, dass der Mainstream ja für Impfung und auch für alle Maßnahmen waren und voll hinter der Covid-Politik standen. Und jetzt saß ich da also vor Schülern, wo ich davon ausgehen kann, dass beim Gros dieser Schüler das Elternhaus auch diese Meinung vertritt. Und ich wollte nicht die Schüler in Loyalitätsprobleme bringen, weil ich einfach da ja gemerkt habe, wie stark diese Ablehnung der Gegenposition war. Und das wollte ich den Schülern nicht zumuten. Außerdem habe ich auch kleine Schüler, wo ich einfach der Meinung bin, die können diese ganzen Dinge mit der Impfung und dem Immunsystem, die kennen die ja noch gar nicht. Die können da auch keine eigene Entscheidung treffen. Und das war der Grund, dass ich das nicht unterrichtet hat. Hinzu kam aber auch, dass es thematisch bei mir nicht dran war. Das heißt, ich hätte das Thema extra einführen müssen. Und habe mich an einer Stelle, da ärgere ich mich noch heute darüber, da haben mich Oberstufenschüler, das war meine Klasse gewesen, gefragt, würden sie sich impfen lassen? Und da habe ich so geantwortet, wie wir das in der Didaktik der Biologie gelernt haben. Ich darf keine medizinischen Empfehlungen geben. Das habe ich den Schülern dann auch so gesagt. Wir können darüber sprechen, wie die Impfung funktioniert, welche Probleme das geben könnte. Aber ob ihr euch impfen lasst oder nicht, das müsst ihr mit euren Eltern und mit eurem Arzt besprechen. Also so, wie man das seit Jahrhunderten im Biologieunterricht gelernt hat. Also die Schüler dürfen mich ja nicht mit einem Arzt verwechseln, der individuell auf ihre Belange eingeht. Ich bin ja jemand, der generell über irgendwelche Verfahren oder Impfung oder wie auch immer aufklärt. Und das tut überhaupt nichts zur Sache, ob ich mich impfen lasse oder nicht. Aber später haben ja alle möglichen Lehrer in allen möglichen Fächern Impfempfehlungen gegeben. Und das ärgert mich, also dass ich da sozusagen lehrbuchmäßig reagiert habe und die Schüler dann sozusagen allein gelassen habe, würde ich das mal sagen. Das werfe ich mir heute auch noch vor.
Es gibt eine sehr bildhafte Anekdote, die Sie wiedergegeben haben. Diejenige mit dem Impfbus, der an der Grenze zum Schulgelände stand, und Ihr Chef meinte dann, das sei kein Problem, der ja nicht auf dem Gelände stehe, sondern nur an der Grenze zum Gelände. Ist das für Sie so ein bisschen sinnbildlich für all das, was damals passierte?
Ja, also das war ganz typisch, dass er sozusagen dann die Verantwortung von sich geschoben hat und gesagt hat, das ist ja der Impfbus. Und der steht ja nicht auf unserem Schulgelände und dafür sind andere verantwortlich. Er stand aber voll hinter dem Impfen und das hat er auch sozusagen dem Kollegium und auch den Schülern deutlich gemacht. Mit der Aussage, also das habe ich ja nicht mehr selber erlebt, das hat mir eine Kollegin berichtet, die eben zu ihm gegangen war, um sich über diesen Impfbus zu beschweren und zu sagen, hören Sie mal zu, überlassen Sie das doch den Ärzten, was soll so ein Impfbus vor der Schule? Und da hat er so geantwortet.
Sie haben Ihre Erfahrungen aus dieser Zeit mit starken Worten zusammengefasst in einem Schriftstück. Sie sagen, Sie seien traumatisiert, desillusioniert gewesen, Ihr bisheriges heiles Weltbild wurde zerstört. Sind das Dinge, die nachwirken bis heute?
Ja, ich habe auch in dieser Zeit ja ein gesundheitliches Problem bekommen. Das heißt, ich habe mit 68 eine Typ-1-Diabetes entwickelt und habe auch ein Mikrokloff im Auge, das heißt, mein rechtes Auge ist geschädigt. Ich bin jetzt nicht sicher. Meine Ärztin sagt, ich hätte die Aggression, die ich eben gegen andere hätte, hätte mein Körper eben gegen mich entwickelt. Da bin ich aber auch nicht sicher, ob das vielleicht Shedding ist. Da bin ich noch nicht so weit, dass ich mich da weiter mit befasse, aber ich habe gesundheitliche Probleme dadurch.
Sie kritisieren ja nicht nur die Vorgänge direkt in der Schule, an der Sie tätig waren, sondern Sie sehen auch eine schulpolitische Dimension dahinter, also das Bildungssystem als Ganzes, das an irgendetwas krankt. Was sehen Sie da genau für Probleme?
Ja, hier sehe ich das Problem, dass Politiker entscheiden, welche Maßnahmen durchzuführen sind. Das haben wir erlebt, eben als die Inklusion eingeführt wurde und jetzt auch bei Corona. Das heißt, die Politiker haben jetzt entschieden, wir machen Lockdown. Und es wurde aber gar nichts weiter gemacht. Das heißt, es war für mich von einem auf den anderen Tag Lockdown. Als ich das den Schülern angekündigt habe, haben die sich noch wahnsinnig gefreut und gesagt, oh, kein Unterricht. Und ich hatte denen dann gleich gesagt, also Leute, stellt euch das nicht so vor. Ihr werdet mit Sicherheit Unterricht bekommen, in den Zeiten, wie ihr das gewohnt seid. Und an unserer Schule war das auch so, dass wir dann mit unterschiedlichsten Methoden die Schüler beschult haben, und zwar in den und nach Stundenplan in den Stunden, die für sie vorgesehen waren. Wir hatten keinerlei Materialien. Die Hardware, also wir haben da noch mit Zoom gearbeitet, was bei 25 Leuten, wenn alle Mikrofone und Kamera eingeschaltet haben, ständig zusammenbricht. Wir haben aber auch bei uns im Kreis einen Bereich gehabt, der internetmäßig gar nicht gut ausgestattet war. Und ich als etwas ältere Kollegin, also alles andere als Digital Native, musste mich jetzt in diese ganzen Dinge einarbeiten. Das heißt, ich musste ja die Schüler sinnvoll beschulen, habe aber überhaupt keine theoretische Grundlage dafür gehabt. Also alles Learning by Doing. Und das war stellenweise recht frustrierend und hat auch viel Zeit gekostet. Die Politiker entschließen sich für sowas. Wenn ich meinen Beruf ernst nehme, dann erarbeite ich mir die Methoden. Und das bedeutet nochmal wieder ein zusätzlicher Zeitaufwand.
Die Politik ist das eine, das andere sind die Lehrkräfte, die mitgemacht haben. Haben Sie mal darüber nachgedacht und sind Sie auch zu einer Schlussfolgerung gekommen, wieso Sie da so alleine waren und wieso alle anderen so brav mitgemacht haben, was bei denen genau vorgegangen ist?
Ja, ich glaube, da hat schon diese psychologische, ich nenne das mal Kriegsführung, gewirkt. Das heißt, das war ja alles vorbereitet. Zu dem Zeitpunkt liefen ja ständig auch diese Sondersendungen im Fernsehen, wo dann die Gefährlichkeit des Virus, und dann kamen ja auch nur Virologen zu Wort. Pädagogen wurden ja da gar nicht gefragt. Zu dem Zeitpunkt war auch schon klar, dass unsere Klientel gar nicht betroffen ist von dem Virus, also weder damals noch heute. Da gibt es ja sozusagen keine Todesfälle und nicht mal irgendwelche schlimmen Erkrankungen bei den Schülern. Und die sind dieser, ich nenne das mal Propaganda, einfach verfangen.
Wenn Sie jetzt zum Schluss eine Botschaft an Lehrkräfte, aber auch an Eltern äußern könnten für künftige Fälle, die ähnlich verlaufen, wie würde die klingen?
Die klingt so, dass ich sage, so ein Lockdown darf nicht wieder passieren. Die Schulen müssen unter allen Umständen offen gehalten werden. Und die Lehrer, die bei uns an der Schule ja total in Panik waren, also da gab es welche, die solche Angst hatten vor dieser Infektion, die sollen an dieser Angst arbeiten und merken, dass sie auch gar nicht so stark gefährdet sind. Es darf kein Lockdown wieder passieren.
Die langjährige Lehrerin Inge Müller-Dassau über ihre Erfahrungen an der Schule in der Corona-Zeit. Besten Dank für das Gespräch.
Ja, bitteschön.